Schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserer wöchentlichen Sendung für Bewusstsein in Kultur. Heute ist unser Studiengast ein junger Schriftsteller und Kulturphilosoph, Martin Spurer aus Ulm. Martin, bist du in der Leitung?
Hallo Tom, ich grüße dich.
Hallo Martin. Es freut mich sehr, dass wir dich in unserer Sendung hier begrüßen dürfen. Du bist ein Kulturphilosoph, hast bis vor kurzem in Berlin gewohnt, wohnst jetzt wieder in Ulm, ich glaube auch aus der Stadt, wo du ursprünglich stammst.
Genau, ja.
Und du hast ein, wie wir dachten, sehr spannendes Buch geschrieben über, ich würde auch mal sagen, auch über deutsche Kulturgeschichte in einem sehr tiefen Sinn. Und der Grund, warum wir dich eingeladen haben, diese Sendung, ist ja eine Sendung, die hinleitet zur diesjährigen Herbstakademie. Unsere Akademie, die wir gemeinsam mit der Integralen Akademie und der Zeitschrift Info 3 hier in Frankfurt im Oktober dieses Jahres machen. Und das Thema unserer Herbstakademie heißt dieses Jahr Karma und Kreativität, die deutsche Kultur und ihre Rolle für eine globale Spiritualität. Und diese Verbindung von, wie wir dachten, Karma und Kreativität in Bezug auf, was macht denn unsere deutsche Kultur aus und welche Rolle kann denn unsere Kultur im Rahmen eines globalen Kontextes spielen? Das heißt, welche Aufgabe haben denn wir hier zu erfüllen in einem globalen Kontext und gerade auch in einem globalen Kontext einer globalen Spiritualität. Das wollten wir für diesen Herbst, 28. bis 30. Oktober ist der Termin hier in Frankfurt, zum Thema der Herbstakademie machen. Und da du in deinem Buch sehr ausführlich eben auch zu diesem Thema geschrieben hast, dachten wir, das Gespräch mit dir zu diesem Thema hier zu eröffnen. Und ich möchte gern als Einleitung für unser Gespräch ein kurzes Zitat vorlesen. Dieses Zitat ist der Einleitungstext, den wir für die diesjährige Herbstakademie geschrieben haben. Der heißt, jede Kultur besitzt ihren ganz eigenen Beitrag für eine globale Spiritualität. Der deutschsprachige Raum mit seiner ausgeprägten Mystik, seiner Philosophie und Kunst berührte schon immer den Bereich der Spiritualität. Gleichzeitig brachen gerade hier Abgründe des Unmenschlichen in unvorstellbaren Dimensionen auf. Unsere Herbstakademie will sich angesichts dieser widersprüchlichen Geschichte auf das kreative Potenzial der deutschen Kultur besinnen und es für das Wohl der Weltgemeinschaft fruchtbar machen. Frage an dich, Martin, würdest du dich dieser Aussage so anschließen können?
Würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich denke nur vielleicht, dass es wichtig wäre, bevor man nach der Spiritualität fragt und da ganz tief eintaucht, dass man zuerst vielleicht klärt, inwieweit heute das Individuum eben Verantwortung übernehmen muss für die geschehene Tragödie im Dritten Reich und im Holocaust und wie das eben jetzt heute aus dem freien Wollen heraus geschehen kann und eben nicht mehr über den Zwang einer Gesellschaftsmoral, sondern eben dieses freie Auseinandersetzen mit diesem Thema, glaube ich, muss so ein Ansatzpunkt sein, um überhaupt zu den verschütteten Kulturgütern wieder zu finden.
Absolut. Wir hatten das in unserem Vorgespräch auch ganz kurz angesprochen und ich finde das wirklich auch einen sehr, sehr wichtigen Gedanken von dir, einfach, dass man auch sieht, wir haben ja in Deutschland eine ausgeprägte Erinnerungskultur und auch eine ausgeprägte, ich würde mal sagen, Schuldkultur, die meines Erachtens ihre Wichtigkeit hat, deren Grenzen aber auch sichtbar sind, weil, und ich glaube, da hast du wirklich auch den Punkt getroffen, so etwas wie Gewissen nur aus Freiheit heraus, und das heißt, aus dem Individuum heraus getroffen werden kann. Ist es das, was du ansprechen wolltest?
Genau, ja. Hast du eigentlich gut zusammengefasst.
Inwiefern denkst du, dass wir hier in einer anderen Situation sind als vielleicht in den letzten 60 Jahren? Oder denkst du überhaupt, dass wir hier in einer Situation sind, wo es mehr möglich ist, als in den vergangenen Jahrzehnten.
Ja, also wenn man sich die öffentlichen Debatten anschaut, dann könnte man daran zweifeln, ob es mehr möglich ist. Ja. Aber ich denke eigentlich, sagen wir mal vom inneren Entwicklungsstandpunkt her, ist, glaube ich, jetzt mehr möglich als noch vor 10 Jahren.
Ja.
Also ich glaube schon, dass da was am Aufbrechen ist. Und man sieht es ja auch, wie teilweise aus dem Ausland auch eigentlich der deutschen Kultur da geholfen wird. Also zum Beispiel der Peter Watson, der dieses Buch geschrieben hat, Der deutsche Genius.
Absolut.
Wie er eben auch versucht, die deutsche Kultur wieder ein Stück weit zu rehabilitieren und aus diesem Schuldensumpf herauszukommen.
Ja, nee, auf das Buch möchte ich auch auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, weil es auch wirklich, wie du sagst, spannend ist, dass solche Impulse ja gerade auch aus dem Ausland kommen. Vielleicht, wenn wir vorn ab noch bei dieser Frage bleiben, die mir wirklich wesentlich erscheint, was du angesprochen hast, dass es so wichtig ist, dass das aus dem Einzelnen herauskommt. Und ich denke, dass du hier einfach auch eine Schicht ansprichst, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass nur wenn wirklich der Einzelne aus seinem Gewissen heraus auf die Katastrophe des 20. Jahrhunderts in Deutschland reagiert, wir wirklich in der Lage sind, aus einer Tiefe, aus einer menschlichen Tiefe heraus zu reagieren.
Ja, das glaube ich auch. Und ich denke, dass zu dieser Auseinandersetzung eben auch dazugehört eine Konfrontation auch mit dem eigenen Schatten. Also, dass man wirklich hinabsteigt in die eigenen Seelentiefen und sich wirklich auseinandersetzt, auch mit unangenehmen Dingen, die man vielleicht lange Zeit auch verdrängt hat. Also, weil das ist ja auch ein Beitrag dazu. Es geht ja nicht nur darum, sich jetzt mit Auschwitz zu beschäftigen, sondern natürlich auch mit dem, was in der eigenen Biografie an Verdrängtem oder an Unangenehmem schlummert.
Absolut. Und ich würde dem auch zufügen, dass es hier auch eine Beziehung zwischen dem einen und dem anderen gibt, weil in der Arbeit, die wir in den Leuten Next gemacht haben, ist ein Punkt, auf den ich immer wieder gestoßen bin, dass das, was mein eigener Schatten ist, auch zu tun hat mit meinem kulturellen Hintergrund. Das heißt, dass es Dinge in meiner eigenen Persönlichkeit gibt, in meiner eigenen Persönlichkeitsstruktur, Blindheiten, die, ich sag mal, und ich sag das auch bewusst als Österreicher, typisch deutsch sind.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass man eben im Persönlichen beginnen muss, um dann zu diesem Kollektiven zu gelangen und das dann so etwas verobjektivieren und verallgemeinern kann.
Ja. Würdest du sagen, dass es zwischen der Kreativität der deutschen Kultur, die, wenn man sie ganz kurz anreißt, und auch wenn man ins Ausland fährt, wird man ja immer wieder darauf angesprochen, jetzt nicht nur, wenn man so die Schlagwörter Land der Dichter und Denker oder Goethe anspricht, einfach auch, was ich ganz erstaunenswert finde, dass in Amerika ich mehr auf Hegel angesprochen werde als in Deutschland, und dass sich in Amerika Menschen mehr bewusst sind, dass hier wirklich auch grundlegende Entwicklungsschritte der westlichen Philosophie und Geistesgeschichte aus diesem Land kamen oder aus diesem Kulturkreis kamen. Würdest du sagen, dass der deutsche Idealismus, die deutsche Klassik, auch die deutsche Innerlichkeit, die deutsche Romantik in ihren ganzen Entwicklungen, dass es hier einen Zusammenhang, eine Verbindung gibt, auch mit der Katastrophe des 20. Jahrhunderts, oder dass das unabhängig nebeneinander liegt?
Also es gibt einen bestimmten Zusammenhang, wobei natürlich man eher sagen müsste, wenn dieser innerliche Teil oder dieser zu sehr romantische Teil sowas Erdflüchtiges bekommt, also was Einseitiges, dann droht natürlich schon eine Abspaltung eben von der Vernunft oder vom klaren Denken. Und ich glaube, dass jede dieser Spaltungen natürlich schon eine Schlucht aufreißt, in der dann eben, naja, so eine große Katastrophe passieren kann unter Umständen. Also insofern glaube ich schon, dass man diese Frage stellen muss auch, inwieweit die Romantiker eben zu sehr von der Erde geflüchtet sind.
Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn der große Beitrag, den die Romantiker geleistet haben?
Naja, ich glaube, dass ja gerade die kostbarsten Blüten der Romantik, wenn wir jetzt zum Beispiel Novalis oder so nehmen, da ist eigentlich der Beitrag gerade, dass diese beiden Teile zusammengefügt wurden. Also weil Novalis spricht ja auch vom warmen Verstand und der Fantasie, also klarem Verstand und der warmen Fantasie, die sich verschwistern müssen. Mhm. Und dieser Satz bringt es eigentlich schön zum Ausdruck. Und er zeigt auch, dass die Romantik eben auch nicht nur so empfindungsvoll war, sondern durchaus auch das Denken sehr geschätzt hat. Und das ist vielleicht auch noch zu wenig gedacht, dieses romantische Denken.
Du meinst, dass Romantik einfach...
Das Spüren sozusagen.
Ja, dass Romantik nicht nur ein sich in die Gefühle fallen lassen ist, sondern dass Romantik auch der Versuch war, Denken und Fühlen zusammenzubringen?
Genau, also letztlich zu einem Art Herzdenken zu finden. Das glaube ich schon, dass das eine... zumindest ein Keim der Romantik ist, den man natürlich heute noch weiter entfalten muss.
Dieser Keim der Romantik, hat der menschheitsgeschichtlich eine Bedeutung, dass der zu dieser bestimmten Zeit aufgetreten ist? Reagiert der auf eine bestimmte Entwicklung von der Menschheitsgeschichte oder wie kam es, wenn ich einmal so platt fragen darf, zu dieser ganzen Entwicklung der Romantik? Hat das überhaupt uns heute noch was zu sagen?
Also ich glaube, es hat uns heute eigentlich mehr zu sagen denn je. Denn als Gegenreaktion auf die Aufklärung kann man ja auch sagen, dass zu sehr der Intellekt oder die reine Vernunft im Vordergrund stand, zu sehr das Rationale und eben auch das Wissenschaftliche Treiben so begonnen hat und die Romantik uns eigentlich schon darauf hinweist, es gibt auch diese andere Seite. Und wenn man sich die heutige Zeit anschaut, wie sehr viel mehr heute noch alles technisiert ist, dann müsste es eigentlich heute auch eine neue Form der Romantik wieder geben, um das Gleichgewicht wiederherzustellen.
Magst du einfach auch charakterisieren, was dieses andere ist und warum ist es so wertvoll?
Na, ich glaube, das andere bezieht eben auch den transzendenten Bereich mit ein. Also eben nicht nur das materiell Greifbare und äußerlich Beweisbare, sondern eben auch eine Dimension, die uns zum Beispiel in Träumen erscheint oder auch in den ganzen Mythen der Menschheitsgeschichte. Und es wird eine sehr große Katastrophe geben, wenn dieser Teil völlig missachtet an den Rand gedrängt wird. Also,
Ich habe vor einigen Jahren einen sehr spannenden Film gesehen über die deutschen Frühromantiker von einem Filmmacher, mit dem du, glaube ich, auch eng zusammenarbeitest, von Rüdiger Söhner.
Ja.
Und eine der Kernaussagen dieses Films bestand darin, dass viele der Dinge, die wir heute an Innerlichkeit, an Spiritualität suchen, in östlichen Traditionen, sei es Zen-Buddhismus, sei es indischer Philosophie, sei es taoistischen Richtungen, ganz starke, eigenständige Ausdrucksformen in der deutschen Romantik gefunden hat. Und er hat hier einige Beispiele genannt in diesem Film und ist dann auch sehr stark in die Lyrik und in die Beiträge dieser Frühromantiker hineingegangen. Und es hat mich echt erstaunt zu sehen, dass hier etwas, was wir offensichtlich heute suchen, in seiner eigenen Art und Weise damals auch in Mitteleuropa aufgebrochen ist.
Ja, das ist auch wirklich einer meiner größten Anliegen, auch in meinem Buch eigentlich, all dieses Verborgene wieder sichtbar zu machen, weil es eben nicht nur im Osten, wie du sagst, das ist ja heute weit bekannt und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es sehr viel mehr Zuspruch erhält, also jetzt gerade Buddhismus oder Zen-Meditation und solche Dinge. Und dass es den Menschen gar nicht so bewusst ist vielleicht, dass gerade hier im deutschen Kulturraum eine unglaubliche Menge an Geistesblüten, auch an spirituellen Blüten. Also da kann man zum Beispiel Schelling nehmen, der, nachdem seine Frau gestorben ist, in dem wunderschönen Buch Clara eigentlich sich ganz einen ganz neuen Stil findet für sich, wie er aus dem Philosophischen ein bisschen herabsteigt und eine sehr anrührende spirituelle Geschichte schreibt, wie er seiner Frau im Totenreich begegnet. Und das ist also wirklich eine sehr schöne Blüte der Spiritualität.
Ja, und es ist eigentlich erstaunlich, weil es ja eine andere Spiritualität ist als diejenige, die wir aus unserer eigenen abendländischen Tradition erwarten. Weil wenn wir an abendländische Tradition und Spiritualität denken, denken wir eigentlich an die herkömmlich kirchliche Spiritualität, die auch ihre Stärken hat, aber zu sehen, dass hier es zu spirituellen Ausdrucksformen kam, die versucht haben, auch als Menschen der Aufklärung, der Zeit der Aufklärung und der Zeit nach der Aufklärung neu und in einer neuen und vielleicht auch erwachseneren Form sich diesen tiefen Bereichen des Menschseins zu öffnen, sie zu erschließen, das fand ich schon spannend.
Ja, und vor allem ist es viel geistdurchdrungener oder viel mehr mit dem Denken verschmolzen als jetzt etwa nur der dogmatische religiöse Glaube, sondern da passiert wirklich was in dieser deutschen Spiritualität, dass eben alles, was sonst nur im Gebiet des Glaubens war, plötzlich auch ins Gebiet des Denkens und im Gebiet des Wissens kommt. Und das finde ich auch sehr wichtig, darauf zu achten.
Nee, der Punkt ist spannend, weil da ist eben eine Spiritualität, die nicht sich dem Denken entzieht, sondern genau, die sich mit dem Denken verbinden möchte. Und insofern ist diese Spiritualität, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, in sich selbst auch ein Kind der Aufklärung.
Ja, glaube ich auch. Das kommt beides zusammen eigentlich. Romantik und Aufklärung versöhnen sich eigentlich in dieser Spiritualität. Und ich glaube, wenn wir da jetzt gelandet sind an diesem Punkt, kann man eigentlich sagen, dass gerade diese Form der Spiritualität eben auch die charakteristisch deutsche Form der Spiritualität ist.
Magst du das vielleicht ein bisschen weiter ausführen?
Ja, eben, ich meine, dass dieser ganze transzendente Bereich so sehr in das Denken hineinströmt, dass es nicht nur im Spüren oder im Meditieren oder im Reden von Gott, sondern, wie soll ich sagen, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch der Psychologe C.G. Jung, der sich ja sehr mit den Träumen und dem Unbewussten auseinandergesetzt hat und eben dort diese ganzen religiösen Symbole und vieles wiedergefunden hat. Nur hat er eben versucht, das auch fruchtbar zu machen für die menschliche Entwicklung, für die Persönlichkeitsentwicklung. Dass eben auch zum Beispiel diese Schattenanteile bewusst gemacht werden und integriert werden können. Also das ist zum Beispiel was im normalen Christentum ja so gar nicht zu finden ist. Da gibt es Jesus und Christus und dann noch den Antichrist oder Satan und das ist eigentlich eine totale Spaltung. Und dadurch, dass aber das Denken hineinkommt, ist eigentlich auch eine Wandlung der religiösen Begriffe möglich.
Ja. Und was mit dem einhergeht, was du hier anführst, ist, dass es hier auch eine starke Verbindung eben zwischen Spiritualität und Philosophie gibt. Dass Denker wie Novalis, Schelling, den du anführst, und auch Denker wie Goethe, auch, man muss sagen, Menschen wie Wagner, und da wird schon problematisch. Und dann eben auch
Nietzsche
so, entschuldige?
Auch Nietzsche, wollte ich nur Nietzsche, sagen, ja, aber es auch problematisch.
Absolut Nietzsche, ja. Und da wird es erst recht problematisch. Und dann, um noch einen Namen dazu zu nennen, Heidegger, da wird es nicht nur problematisch, da wird es auch offensichtlich, weil Heidegger sich als Name einerseits, das kann man zumindest behaupten, mit einer der tiefsten Philosophien sich darstellt, die es gibt. Und andererseits, wenn auch nur für kurze Zeit, es unbestreitbar ist, dass Heidegger von Hitler sehr begeistert war. Und da sitzen wir ja genau in der Thematik, die wir in der Herbstakademie ansprechen wollen, weil ist das nicht einfach etwas, was dort landen muss? Ist diese deutsche Tiefe etwas, das letztendlich antiaufklärerisch, antirational gegen das Denken gerichtet und in solchen Katastrophen endet, wie der deutsche Faschismus sie angerichtet hat.
Ja, das ist, glaube ich, auf gar keinen Fall, dass das da landen muss, zwangsläufig. Die Gefahr besteht natürlich immer und es ist schon gut daran, da immer drauf zu achten und uns zu prüfen. Aber gerade Heidegger, wenn du ihn ansprichst, ist ja für mich ein sehr schönes Beispiel eigentlich. Einerseits für die Tragik des ganzen deutschen Schicksalskampfes, die er am eigenen Leib ganz persönlich erlebt hat. Und dann aber auch, finde ich, hat er schon, wenn man sein Spätwerk betrachtet und seine ganze Entwicklung, es auch geschafft, eben sich da rauszukämpfen und umzudenken. Und eigentlich hat er gezeigt in seiner Philosophie, dass man nicht in dem Abgrund hängen bleiben muss, sondern dass man wieder auch Denkwege herausfinden kann, die durchaus geistdurchdrungen sind, aber nicht zwangsläufig in die Katastrophe führen müssen.
Dem kann ich einerseits sehr zustimmen und andererseits, wenn man Heidegger anschaut, ist da die Philosophie, so wie du sie charakterisierst, und da ist wirklich etwas passiert, das denke ich auch in seiner späten Philosophie. Und andererseits ist da meines Erachtens seine menschliche Unfähigkeit, selbst sich dem Geschehenen zu stellen. Etwas, was enge Freunde wie Karl Jaspers oder Hannah Arendt wirklich bitter angeklagt haben und was nie zu einer Lösung kam. Und ich glaube, dass sich da sehr stark wirklich auch das zeigt, was wo wir uns stellen müssen, weil wenn wir menschlich nicht reagieren, ist das, was wir denkend erreichen, höchstens, wirklich allerhöchstens die halbe Sache.
Ja, das stimmt schon. Da sind wir wieder eigentlich ganz beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs, wie man eben persönlich auch damit umgeht. Und da sehe ich auch so, da hat Heidegger es schon versäumt, was diese ganz private von Mensch-zu-Mensch-Ebene betrifft. Also philosophisch hat er sich herausgearbeitet, aber menschlich nicht. Das ist natürlich nur die Frage, wie geht man dann damit um? Also wenn man die Geschichte reflektiert und so ein Schicksal dann als Beispiel hat, es nützt natürlich auch nicht viel, dann moralisch empört zu sein, sondern eher zu sehen, ah ja, da ist so ein Punkt, da gibt es noch viel zu lernen. Und für jeden von uns eigentlich wissen wir ja auch, dass gerade dieses Persönliche oft das Schwerste ist.
Absolut.
Also zu entschuldigen bei jemand, wenn man, wie schwer ist es schon bei kleineren Dingen?
Ja.
Wie schwer muss es dann sein bei so einem Vergehen wie bei ihm damals?
Da stimme ich dir voll zu. Da ist auch etwas, wo ich so in meiner eigenen Biografie, ich sag's mal schlicht, viel dazugelernt habe oder zumindest meine dazugelernt zu haben, weil früher kam ich aus so einer antifaschistischen Haltung wirklich in diese Anklage, wie diese Generation und jetzt verkörpert eben auch mit so einem großen Denker wie Heidegger nicht in der Lage war, menschlich auf diesen Abgrund zu reagieren. Mittlerweile habe ich eher den Eindruck, dass es etwas war, was wirklich zumindest am Rande des Unmöglichen war, weil die Katastrophe so groß war, hier sofort reagieren.
So groß, ja, die moralische.
Ja, sofort
reagieren. Klima, da schafft man es ja kaum, ehrlich zu bekennen.
Ja. Nee, es braucht seine Zeit, sich dem stellen zu können. Und umso mehr gilt es jetzt nicht, in die Haltung der Verurteilung zu gehen, sondern das Versäumte selbst zu tun.
Genau. Wie können wir in unserem Leben an diesem Punkt ehrlicher sein?
Weil ich denke wirklich, wenn uns das gelingt, also wenn uns gelingt, hier auch diese persönlich menschliche Antwort zu finden, und zwar sowohl als Individuum als auch als Kultur, die letztendlich aus diesen Individuen getragen ist, also als deutschsprachige Kultur, dass wir dann das, was du ansprichst, nämlich dieser tiefen Strömung des deutschen Denkens, etwas freilegen können, was nicht nur für diesen Kulturkreis, sondern für die Menschheitsentwicklung ein wichtiger Beitrag ist.
Ja, bestimmt. Das ist vielleicht ein ganz guter Übergang, um jetzt doch zu Peter Watson vielleicht noch zu kommen,
ja,
zu seinem Buch, dem deutschen Genius, weil das, er zeigt ja eigentlich die Offenheit dafür, für alles, was aus dem deutschen Kulturraum kommt. Also da ist ja nicht nur eine Offenheit, sondern man könnte es schon fast ein Begehren nennen auch. Also eine richtige Suche danach und auch eine Freude, dass es eben diese Kulturblüten gibt. Und ja, da könnte man wirklich dran anknüpfen.
Nee, genau. Wenn, Peter Watson, das Buch Der deutsche Genius, war für mich wirklich, und wir hatten ja auch darüber schon kurz gesprochen, wir hatten ein ähnliches Erlebnis, ein tiefer Eindruck, vor allem auch, weil er ein englischer Schriftsteller ist, der aus einer Kultur kommt, die eben dieser deutschen Schuldfrage eine sehr kritische Haltung hat. Und Watson sagt in diesem sehr langen Buch, 800-seitigen Buch, wo er 300 Jahre deutsche Kulturgeschichte versucht aufzuarbeiten, dass hier wirklich große Beiträge für die Entwicklung der gesamten westlichen und der gesamten Weltkultur geleistet worden sind, aus dem deutschen Kulturraum heraus. Er nennt es eine dritte Renaissance, die aus verständlichen Gründen, nämlich wegen dem Abgrund von Auschwitz, verschüttet sind. Und dass es an der Zeit ist, diese Verschüttung aufzugraben und diese Doppelheit gemeinsam anzusehen, einerseits eine moralische, ethische, menschliche Antwort wirklich authentisch zu finden für das, was Auschwitz bedeutet, und andererseits diese wichtigen, ich sag's mal so direkt, Schätze für die Weltkultur, die wir brauchen, wieder kreativ aufgreifen zu können.
Ja, was auch sehr bemerkenswert ist eigentlich bei Watson, dass er auch die Innerlichkeit rehabilitiert und eigentlich sagt, dass die größte Frucht der Innerlichkeit sei die Bildung. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend. Dass eben gerade dieses, was von vielen als das schwärmerisch, romantische, irrationale angesehen wird, bei ihm eigentlich dieses Bildungsideal ergeben kann.
Exakt, und das Bildungsideal ist ja ein ganz eigentümliches Ideal, weil es eben über den Begriff von Ausbildung und Erziehung hinausgeht. Ich würde mal so formulieren, es umfasst das ganze Menschsein, auch im Seelischen.
Ja, ganz bestimmt.
Und zu sehen, dass Bildung, und das ist auch interessant, dass es ein Wort ist, das ein typisch deutsches Wort ist, weil wir für etwas, wo es im Angelsächsischen nur ein Wort gibt, nämlich Education, zwei unterschiedliche Wörter haben, Erziehung und Bildung. Und allein, dass wir diese Differenzierungsmöglichkeit haben, Erziehung von Bildung, und mit Bildung, da klingt immer Menschenbildung durch, unterscheiden zu können, spricht, glaube ich, diese Dimension an, die du in deinem Buch wirklich auch aus der Frühgeschichte, nicht nur der deutschen Frühgeschichte, von den ganzen Mythen, bis zur Gegenwart versuchst anzusprechen.
Ja, ich denke auch gerade, wenn du jetzt die Mythen ansprichst, mhm, da haben wir ja die Bilder, das hängt ja auch mit dem Wort Bildung zusammen. Mhm. Und diese Bilder spiegeln ja auch unsere Seelenentwicklung wider. Also mhm, ich glaube, die Mythen sind einfach ein großer kollektiver Traum, der uns bildhaft auch von unserer Heimat erzählt, von unserem geistigen Ursprung. Mhm. Und er erzählt auch, wie wir eigentlich, naja, diese Heimat von dieser vertrieben werden, aber auch, wie wir sie wieder finden können.
Diese Mythen spielen ja in deinem Buch, ich habe den Titel, glaube ich, noch gar nicht genannt, das heißt, das verweigerte Opfer des Prometheus, ist im Königshausen und Neumann Verlag erschienen. Auch ein dickeres Buch, 400 Seiten, aber auch sehr intensiv geschrieben. Aber hier gehst du wirklich auch durch die ganzen Mythenentwicklung durch und versuchst darzustellen, inwiefern die noch, und ich würde sogar sagen, vor allem heute, wieder relevant sind. Warum denkst du, ist das so?
Also ich denke, das ist so, weil eben diese Urbilder leben in uns und die sind zu jeder Zeit in neuer Form aktuell. Und vielleicht gebe ich am besten einfach ein praktisches Beispiel, dann wird es anschaulicher. Zum Beispiel aus der germanischen Mythologie, das ganze Drama des Ragnarök, des Weltuntergangs, da ist eigentlich der Ausgangspunkt dafür, dass der Lichtgott Baldur also vom stirbt und dann in die Unterwelt muss. Und es ist so, dass er erst dann wieder auferstehen kann aus der Unterwelt, wenn alle Welt um ihn weint. Mhm. Und der Mythos erzählt, dass alle um ihn weinen, nur eine einzige knöchrige Frau, die in ihrer Höhle sitzt, sie weint mit trockenen Tränen, heißt es in der Edda. Und ich glaube, in diesem einen Bild ist das ganze Schicksal und die ganze Tragik auch des Dritten Reichs sogar mit ausgedrückt, weil diese Empfindungslosigkeit, dieses sich nicht im Herzen berühren lassen können und dadurch auch eine Abspaltung des Denkens davon, kann man nämlich auch noch schön veranschaulichen mit Odin, der immer nach Weisheit strebt. Also der ist richtig besessen davon, kann man sagen, immer noch mehr Weisheit zu finden und klaut überall den Met und sucht immer noch mehr und kommt aber nie zur Ruhe eigentlich. Und ich glaube, er kommt nicht zur Ruhe, weil ihm diese Empfindungskräfte abhanden gekommen sind. Und so wäre das für mich zum Beispiel so ein Mythenbild, das mich sehr erschüttert hat und das mir sehr viel gezeigt hat, eigentlich auch über mich selbst und über die ganze deutsche Kultur.
Sehr schön. Ich möchte es auch gerne als den Punkt benutzen, wo wir unser Publikum mit hier ins Telefonat mit hineinholen. Um sich in dieses Gespräch mit einbringen zu können, sage ich kurz die Telefonnummer durch, mit der Sie sich hier bei uns im Studio einwählen können. In Deutschland ist das die Nummer 0234 543 9810. In Österreich 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle drei Länder der gleiche. 92 54 32 und die rote Taste. Für diejenigen von Ihnen, die sich mit Computer hier dabei sind und kein Telefon in der Nähe haben. Sie haben auch wieder die Möglichkeit, sich per E-Mail bei uns in das Gespräch mit einzubringen. Die E-Mail-Adresse hier im Studio lautet radio@enlightennext.org. radio@enlightennext mit zwei N in der Mitte .org. Und die Telefone sind wie üblich in der Grundschaltung stumm geschaltet. Das heißt, Sie können Ihr Telefon mit der Tastenkombination Stern 6 freischalten. Da können Sie sich hier ins Gespräch einbringen und danach mit der Tastenkombination Stern 6 Ihr Telefon wieder stumm schalten, damit wir die Leitung möglichst sauber halten, damit die Verständlichkeit hier einfach gewährleistet ist. Und ich freue mich sehr für Ihre Beiträge. Das Thema konnten wir sicher nur anreißen, aber ich glaube, es ist ein Thema, das wird uns nicht nur auf die Herbstakademie, sondern auch sonst noch länger beschäftigen, weil es ist ein Thema, glaube ich, das steht an. Eine Frage hat uns auch hier schon per E-Mail erreicht. Ich mag sie gleich vorlesen, die sich auf, glaube ich, einen sehr zentralen Aspekt bezieht. Die Hörerin schreibt hier, das versäumte Selbsttun, bezieht sich auf der deutsche Genius von Peter Watson und fragt, die Kulturblüten, könnt ihr konkrete Beispiele erwähnen, welches wären denn so große Schätze für die Weltkultur, die wirklich jetzt wieder angesehen werden müssen? Ich glaube, du hast es ja vorher schon angesprochen und eben Peter Watson beschreibt es auch, indem er sagt, das, was in den letzten 300 Jahren und vor allem um die deutsche Klassik und um die deutsche Romantik passiert ist, ist etwas, was man als dritte Renaissance bezeichnen könnte. Kannst du kurz sagen, warum denkst du, sind diese Beiträge wichtig, ein wichtiger deutscher Beitrag für die Weltkultur? Warum ist es wichtig, sie heute wieder aufzugreifen?
Da ist allein schon aus dem Grund sehr wichtig, glaube ich, dass auch wirklich ins Bewusstsein gelangt, dass gerade in der deutschen Geisteskultur eben auch spirituelle Schätze vorhanden sind. Und eben jetzt nicht nur im Osten oder im Orient. Und dann glaube ich, wenn ich das vielleicht noch dazu sagen darf, dass man nicht nur die Romantiker und die deutschen Idealisten betonen, sondern eben auch noch die Mystiker. Also da wäre für mich eigentlich die ursprüngliche Blüte der ganzen deutschen Spiritualität im Mittelalter, im 12. und 13. Jahrhundert bei Meister Eckhart, Johannes Tauler und diesen sehr innerlichen Menschen, die damals schon ja eigentlich auch von der Kirche ausgestoßen waren, weil sie einen ganz eigenen Weg gesucht haben zur Spiritualität.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, den ja Peter Watts in seinem Buch eigentlich übersehen hat, dass diese deutsche Innerlichkeit, die du hier beschreibst, eben nicht nur mit der Romantik beginnt, sondern eigentlich ihren Ausgangspunkt in der rheinländischen Mystik des 12. Jahrhunderts hat. Das heißt, hier wird etwas angelegt und das hat ja auch eine Verbindung, weil du hast Meister Eckhart erwähnt. Meister Eckhart und vor allem Jakob Böhme sind ja Mystiker, die eine direkte Verbindungslinie zu den deutschen Philosophen haben. Es ist ja eigentlich nicht sehr bekannt, dass jemand wie Hegel, den man im Deutschen ja nicht sehr als spirituellen Denker erlebt, obwohl es interessanterweise im englischen Sprachraum anders ist, und das hat seinen Grund darin, dass die englische Sprache anders funktioniert, weil das deutsche Wort Geist, das wir so schön trocken verstehen, man ins Englische nicht übersetzen kann. Das heißt, im Englischen gibt es zwei Übersetzungen für das Wort Geist, entweder Mind oder Spirit. Und meistens wird Hegel mit Spirit übersetzt. Und wenn man über die Entwicklung des Spirit als die hegelische Philosophie nachdenkt, dann kann man natürlich Jakob Böhme hier schon sehr stark durchhören. Und zu sehen, hier ist etwas, wo eine tiefe Innerlichkeit, um diesen Begriff einmal so stehen zu lassen, schon im 12. Jahrhundert aufgegriffen worden ist, so wie du ansprichst, unabhängig von Menschen aufgegriffen worden, die teilweise auch außerhalb der Kirche standen und zumindest mit der Kirche in Schwierigkeiten kamen und die dann mit Denkern wie Hegel und vor allem auch Schelling eine Entwicklungslinie gehabt haben, wo Denken und diese Innenseite nicht auseinanderfallen, wie es in der westlichen Aufklärung sehr oft und unsere ganze westliche Geschichte ja sehr oft darstellbar, sichtbar ist, sondern wo hier der Versuch gemacht wird, diesem Auseinanderfallen etwas entgegenzusetzen, etwas philosophisch entgegenzusetzen. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich einer der Qualitäten, die es hier gibt, gilt neu anzusehen und wahrscheinlich auch einer der Problematiken, die wir hier ansehen müssen.
Ja, dazu vielleicht noch zu ergänzen, dass von Meister Eckhart auch von C.G. Jung ganz hoch geschätzt wurde. Es war einer seiner größten Lieblinge eigentlich. Und das finde ich auch sehr spannend, dass der Psychologe, der sich dann um das Unbewusste kümmert und um das Verdrängte, eigentlich solche Impulse hat als Vorgänger. Also da sieht man auch sehr schön, wie eigentlich dieser Faden sich immer weiter spinnt. Nicht nur in die Philosophie, sondern auch dann in die Psychotherapie.
Ja. Ja, absolut. Ich frage mal, ob wir vielleicht auch schon eine Frage hier direkt per Telefon haben.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Also ein Aspekt, den ich ja noch total spannend fand, der am Anfang aufgekommen ist, war dieser von wenn eine Spaltung stattfindet von der menschlichen Realität, dass sich dann sozusagen die Abgründe auch auftun. Und das fand ich sehr spannend, weil es gibt ja auch immer diesen Hinweis von Ken Silber, dass sozusagen das ethnozentrische Triebe halt höhere Einsichten oder die es missbraucht haben. Und ich fand es immer ein bisschen wenig, um sozusagen zu erklären oder auf einer tieferen Ebene zu erklären, wie so diese Abgründe zustande gekommen sind. Und ich finde diesen Aspekt von Spaltung, dass da irgendwo was abgespalten ist oder abgespalten wird, wenn man sich eben nicht der menschlichen Realität von dem stellt und sozusagen nur nicht von sich selbst, sondern nur von der Welt da draußen redet. Und dann eben auch nicht die Bedeutung von der Stärke, die es eben braucht, um das Ganze in Kontakt zu halten mit der eigenen menschlichen Realität.
Warte, ich glaube, diese Abspaltung dieser Bereiche ist ja etwas, was du in deinem Buch auch sehr in den Mittelpunkt stellst.
Ja, ich glaube auch, das ist eine, sagen wir mal, eine ganz hervorstehende deutsche Aufgabe. Dazu vielleicht ein kleines Hölderlin-Zitat, der sagt, dass ich kann kein Volk mehr denken, das zerrissener wäre als die Deutschen. Da ist ja eigentlich schon diese Seelenspaltung angezeigt und auch im Faust zum Beispiel ganz besonders. Und darin drückt sich meiner Meinung nach auch eben das Besondere wieder aus. Dem Osten geht es ja mehr darum, sich von der Materie zu lösen. Und uns sollte es eigentlich mehr darum gehen, wirklich die irdischen Verstrickungen durchzuarbeiten und eben auch das ganz Persönliche, das so lange auch wieder durch die Kirche natürlich und die Sexualmoral und viele solche Dinge in den Hintergrund geraten ist. Deshalb, dieser westliche Weg ist trotz aller Spiritualität mehr der Erde zugewandt.
Und trotzdem ist hier eine Problematik, die immer mitschwingt, wenn man sich einfach diese deutschen Denker und diese deutsche Geschichte hier mit ansieht. Ein Hörer hat hier uns ein E-Mail geschrieben, das sich direkt darauf bezieht. Ich möchte es ganz kurz vorlesen. Wenn man euch zuhört, spürt man förmlich die Tiefe und die Schätze, die es in unserer Geistesgeschichte zu heben gibt. Gleichzeitig gibt es auch eine gewisse Angst vor eben dieser Tiefe in unserer Geschichte, auch in uns. Aber es scheint heute die Zeit zu sein, sich dem zu stellen, als würde etwas in uns befreit werden wollen. Was brauchen wir, um diesen Weg zu gehen? Wenn ich die Frage an dich weiterreichen darf, Martin.
Ja, also ich denke vor allem eine ganz große Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und auch ein Bewusstsein, wie auch die Zuhörerin gerade sagte, eben für die ganz persönlichen Verstrickungen. Also dass man nicht zuerst in die Höhen des Geistes will, um dort irgendwie schön herumzufliegen und sich erbauen zu lassen, sondern deswegen sich auch wirklich die Mühe gibt, in den eigenen Schlamm zu schauen. Und ich glaube, da ist das richtige Verhältnis einfach sehr, sehr wichtig zwischen dem Materiellen und dem Geistigen, dass wir unsere Wurzeln nicht verlieren.
Magst du das noch etwas ausführen? Was ist dieses Verhältnis zwischen dem Materiellen und dem Geistigen?
Naja, also ich meine zum Beispiel auch alles, was natürlich erdhaft ist, also der Genuss oder die Triebe oder die Sexualität, dass all diese Dinge wirklich auch Beachtung finden, dass man nicht einfach sagt, man ist über all das erhaben oder das habe ich nicht nötig oder ich bin erleuchtet, sondern dass man eben auch diese kleinen alltäglichen Dinge ganz ehrlich sich in denen verwurzelt und das mit hineinnimmt in das Spirituelle und ins Denken.
Lass mich dann noch eine Frage anhängen, die uns auch per E-Mail erreicht hat. Uns erreichen heute sehr viele Fragen per E-Mail, die meines Erachtens sehr anschließt, wo Ralf Remo schreibt: Lieber Martin, deine Ausführungen sind hochinteressant. Eigentlich finden sich in allen Mythen und in der Menschheit genau dieser Hinweis auf die Wichtigkeit des Gleichgewichtes von Herz und Vernunft, von Tränen und Willen. Sehr schön, dass das in Griechenland bereits Heraklit aufgezeigt hat, indem er uns anhält, unsere Seelen stets feucht zu halten. Danke, dass du in diesem Zusammenhang auch auf die Tradition der Mystiker hinweist, letztlich der Quell der Romantik. Verstehe ich dich richtig, wenn du uns damit unter anderem auch anhalten willst, dass wir vermehrt Denken und Innerlichkeit vermählen sollten?
Ja, ganz bestimmt. Also darum geht es, glaube ich, auch. Und das ist für mich eigentlich auch bei meiner ganzen Beschäftigung mit den Mythen über viele Jahre eigentlich der großartigste Fund dieser geistigen Archäologie, dass die Mythen eigentlich offenbaren, dass Lieben und Erkennen eins sind. Also dass man die Erkenntnissuche von der Herzenssuche und von der Ethik und der menschlichen Wärme, dass man das alles nicht mehr trennen kann, sondern dass es eigentlich zusammengehört und einfach nur ein abgespaltenes intellektuelles Denken, das aber dann beim Gefühl Halt macht, kann eigentlich nicht zukunftsfähig sein.
Ja, vielleicht hier auch nochmal die Frage an unsere Zuhörer, die per Telefon dabei sind. Wenn Sie sich direkt mit einschalten wollen, die Leitung ist frei. Wenn das gerade nicht der Fall ist, greife ich auf eines unserer vielen E-Mails zurück, wo ein Hörer schreibt, ihr zeigt bei Heidegger auf, welch eine große Integrität das authentische und fragende Denken haben kann, welch ein schöpferisches Potenzial das freigelegt und wie das gleichzeitig mit einer zutiefst menschlichen moralischen Integrität des Individuums einhergehen muss. Und dass das uns betrifft, jeden Einzelnen für eine derartige Entwicklung und Bildung im Seelischen Sorge zu tragen und Verantwortung zu übernehmen. Eine sehr positive Auflösung ist das, auf Schuld und Versäumnis in der Vergangenheit heute zu antworten. Klasse. Wenn ich da direkt drauf was sagen darf, Martin, weil ich finde das bei Heidegger einfach so spannend und auch nachdenkenswürdig, weil ich glaube, du hast recht, dass Heidegger auf eine gewisse Weise eine philosophische Antwort auf seinen Fall gefunden hat. Aber gerade weil ich Heidegger so schätze, finde ich es dramatisch, dass er keine menschliche Antwort gefunden hat.
Ja, das stimmt. Also es schmerzt mich auch, gerade weil ich ihn auch so schätze und wirklich teilweise da großartige Blüten auch wieder bei ihm zu finden sind. Aber es bleibt schon auch dieser Beigeschmack, der sich aber durchaus auch erklären lässt. Also er redet ja auch an Hölderlin anknüpfen zum Beispiel von einem nicht mehr der entflohenen Götter und einem noch nicht der kommenden.
Ja.
Also er steht eigentlich in diesem dazwischen, in diesem leeren Raum. Und ich glaube, dieses Bild drückt es vielleicht auch ganz schön aus, sein Ring und auch der Abgrund, der ihm begegnet ist.
Sehr. Und ich glaube, dass das auch eine Problematik ist, die geht über ihn als Person hinaus. Und die trifft in einem gewissen Sinn das Kernstück dessen, was wir auf der Herbstakademie mit Karma und Kreativität der deutschen Kultur ansprechen wollen. Weil, lass es mich so vereinfacht sagen, es ist, glaube ich, unbezweifelt, dass es unheimlich wichtige, starke, philosophische, geistige, denkende Antworten gibt, die aus der deutschen Kultur stammen. Und gleichzeitig müssen wir in der deutschen Kultur uns vergegenwärtigen und immer präsent halten, dass wir menschlich radikal versagt haben. Und dass das eine vielleicht mit dem anderen zu tun hat. Ich lasse es mich wirklich ganz auf die Spitze treiben und ich weiß, das ist vielleicht, das hat einen gewissen unfairen Charakter, aber es sagt trotzdem etwas aus. Es gibt ein Zitat von Himmler, wo er eine Rede hält vor seinen SS-Offizieren und sie bedauert, dass sie diese unerträgliche Arbeit machen müssen. Gemeint sind die Konzentrationslager. Aber für die hehren Ideale ist das notwendig und jemand muss das menschliche Opfer bringen, das auf sich zu nehmen, diese unerträgliche Arbeit zu machen. Und er dankt ihnen dafür, dass sie als Menschen dieses Opfer bringen, um diesen Idealen gerecht zu werden. Und das hat natürlich eine Perfidie, die muss man sich sehr, sehr langsam ansehen und sehen, vielleicht ist da etwas, wo wir als Kultur genau hinsehen müssen, was hier schief liegt und wie das große Denken auch eine große Gefahr in sich birgt.
Ja, also was du zitiert hast, ist wirklich grauenvoll und gerade diese Ängste, die dadurch auch entstehen, ich glaube, ist auch ein wichtiger Punkt, den man durcharbeiten muss, auch zum Beispiel auf der Herbstakademie dann, eben auch nicht nur von den Früchten spricht, den spirituellen, sondern eben auch von diesen Ängsten und wie man mit denen umgehen kann. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt für mein Buch, weil ich saß damals in der Uni-Bibliothek und habe von Alfred Rosenberg, das ist der Chefideologe des Nazi-Regimes gewesen, das Buch gelesen, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Und er hat also wirklich alles auf die abscheulichste Weise an Mythen und deutschen Kulturgütern entehrt. Und ich war wirklich also zutiefst getroffen. Ich saß mit Tränen in den Augen da und dachte mir, ich muss irgendwie ein Buch schreiben, wo diese ganze Verdunkelung der deutschen Kultur wieder umgekehrt werden kann und wo das Licht auch wieder hervorkommt. Aber ich glaube, man muss sich erst auch durch den Morast durcharbeiten.
Ja, nee, danke, dass du das sagst, weil ich glaube, was du hier aussprichst, spricht einfach wieder aus, warum es so wichtig ist, diesen Dialog zu führen. Und weder in dieser Sendung, die wir gerade haben, noch in der Herbstakademie, werden wir wahrscheinlich zu wirklich großartig neuen Lösungen kommen. Aber ich glaube, es ist so radikal wichtig, das Gespräch anzufangen, weil beides, diese Tiefe, die so notwendig ist für unsere Menschheitsentwicklung und dieser Grauen, der so Bestandteil unserer Kultur ist, beides muss in einem Dialog, weil die Dinge haben miteinander zu tun, neu angesprochen werden, sodass wir als Individuum, als Mensch, aber auch als Kultur, als Kulturkreis, eine Antwort finden, damit diese Blockade, von der du sprichst, wo einfach dieser Grauen sich auch auf diese Tiefe draufgelegt hat, aufgebrochen werden kann zu einer neuen Kreativität.
Ja, ganz bestimmt. Also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst, und ich freue mich eigentlich schon auf die Herbstakademie und auch sonst eigentlich freue ich mich eigentlich über jeden, der sich mit diesem Thema wirklich aus eigener Initiative auch auseinandersetzt. Weil es hat so sehr gefehlt, nach all den vielen Jahren der kollektiven Schuldzuweisung, dass wirklich der Einzelne auf ganz neue Art sich der Verantwortung stellt und sich mit all dem konfrontiert und eben Fragen stellt eigentlich auch. Also man könnte sagen, wie Parzival Fragen stellt, was bedeutet für mich der Holocaust und all dieses Grauen und was will es mir sagen und was kann ich als Einzelner tun, um vielleicht zu einem besseren Verständnis zu führen.
Und ich, um das auch noch dazu zu sagen, weil es einfach so auffällig ist, in kaum einer unserer Radio Enlightened Next Sendungen ist es so offensichtlich, dass die Leute betroffen sind von dem Thema. Also von dem Zeitpunkt an, wo wir das E-Mail ausgesandt haben, wo wir das Thema auf Facebook angekündigt haben, sind Rückmeldungen über Rückmeldungen gekommen, wo du einfach merkst, das ist ein Thema, auch wenn nicht viel darüber gesprochen wird, das liegt bei jedem oder zumindest bei fast jedem ganz dünn unter der Haut. Und allein dafür, glaube ich, ist es wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen und Antworten zu finden, die wirklich eine kulturelle Antwort sein können, die beides, den Schatz und den Abgrund in einer Weise miteinander denken, so dass wir menschliche Antworten finden, die uns als Menschheit einen Schritt weiterbringen können.
Ja, eine ganz neue, freie Form eben auch.
Ja. Vielleicht hier noch einmal auch die Frage in die Runde, wenn jemand sich direkt per Telefon noch mit einbringen möchte, das wäre jetzt wieder eine Möglichkeit.
Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja.
Ich würde so gerne teilen mit allen, dass ich während des ganzen Gespräches doch feststellen kann, wie viel Zuversicht bei mir da schmeißt. Und ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und bin irgendwann in meiner eigenen Geschichte an den Punkt gekommen, wo auch diese große Scham und die Bürde dessen sich gewandelt hat in dass ich einfach gesehen habe, was für eine Tiefe nötig ist, aber auch gleichzeitig möglich ist hier in Deutschland, die menschliche Tiefe. Ich habe dann immer gedacht, dieses unglaublich unglaubliche Ausmaß dessen, was da passiert ist. Und die Unmenschlichkeiten im Ausmaß. Es muss etwas geben, was dem entgegengesetzt ins Positive möglich ist. Und allein zu wissen, dass die Reise dahin schön muss, ich merke, da ist was ganz Positives drin. Und ich finde es einfach schön, dass ich gerade sehen konnte während des Gesprächs, wie viel Vertrauen ich schon habe, dass wir auf dem richtigen Wege sind.
Ah, schön. Martin, möchtest du da noch was drauf sagen?
Ja, höchstens noch, dass ich einfach auch das Gefühl habe, so rein vom Gespür her, dass wir da so einer Zeitenwende wirklich entgegengehen. Also, dass die ganzen Jahrzehnte vorher jetzt sich so wandeln und ein Durchbruch kommt, wo wirklich was ganz Neues möglich wird und wo die ganzen Früchte der deutschen Kultur wieder aus dem Dunkel heraustreten können. Also, es fühlt sich wirklich so an. Und ich sehe das auch an mehreren Stellen eigentlich, dass da Impulse zu sehen sind.
Ich möchte noch eine Frage mit reinbringen, wo ein Zuhörer direkt auch einen Tagesbezug mit reinbringt. Er schreibt hier in dem E-Mail, der deutsche Papst, der trotz seines Katholizismus auch wichtige Stränge der europäischen und deutschen Philosophie verfolgt, hat heute im Bundestag davon gesprochen, dass wir eine vertiefte Vernunft brauchen, die auch die kreative Vernunft in der Schöpfung, also in der Natur, umfasst. Ist nicht diese gesuchte tiefe Vernunft, die Mensch und Natur übergreift, genau das, was wir in der idealistischen Philosophie und Spiritualität bis heute aufgegriffen werden könnte?
Ja, also ich glaube schon, ich weiß natürlich nicht hundertprozentig, wie der Papst das wirklich versteht. Ich habe es auch vorhin kurz angehört, seine Rede. Und er hat auch vom hörenden Herzen gesprochen. Und dass das eben auch eine Seite der Vernunft sei. Und insofern müsste es eigentlich schon so er auch verstehen, dass eben das vernünftig intellektuelle Denken sich mit dem hörenden Herzen versöhnt. Mhm. Und ganz spannend vielleicht noch kurz zum Papst. Er hat auch heute früh, habe ich auch noch kurz gegeben, Hölderlin zitiert, am meisten vermag doch die Geburt, und sprach eben auch von seinen deutschen Wurzeln und seiner Herkunft, die man auf keinen Fall abschneiden dürfe. Also das war ja auch eine Gefahr oft bei den Deutschen, dass sie gar nichts mehr mit ihrer eigenen Kultur zu tun haben wollen, wegen all dem Grauen.
Exakt. Und gleichzeitig, um wieder auf das Buch zurückzukommen, jetzt in dem Fall nicht das Buch, das du geschrieben hast, sondern das Buch, über das wir im Rahmen dieser Sendung jetzt schon öfters gesprochen haben, von Peter Watson, über den deutschen Genius. Was mich hier auch überrascht hatte, ist, dass er dann diesen deutschen Genius, genau diese Denklinie, die du immer wieder ansprichst, weitergezogen hat bis in die Gegenwart und hier vor allem zwei Namen genannt hat, Habermas und Ratzinger, die sehr weit auseinander liegen, aber interessanterweise noch dazu auch bekannt geworden sind, gerade bevor Ratzinger Papst wurde. Da gab es diesen berühmten Dialog zwischen dem Philosophen und dem Kardinal.
Genau, ja, ist damals Buch erschienen.
Da ist auch dieses Buch erschienen. Da ist etwas, was aufgegriffen wird oder was aufgegriffen werden muss und was auch meiner Wahrnehmung nach zumindest in dem Papst, der sicher mit seinem radikalen Konservativismus und auch seinen Dogmatismus Seiten anschlägt, die ich nicht toll finde, aber wo man ihm zugestehen muss, er hat auch eine Sensitivität, die eben ihn zu einer Stimme macht, der auch zugehört werden muss.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch sehr ambivalent. Also ich habe auch ein gespaltenes Verhältnis zur Kirche und zum Papst, aber ich meine, er als Person hat durchaus auch einen philosophischen Geist in deutscher Tradition, könnte man schon sagen.
Ich würde gerne noch eine letzte Frage hier per E-Mail mit reinbringen, die in eine andere Richtung geht. Da schreibt der Hörer, liegt in der romantischen Wurzel nicht auch eine evolutionäre Idee? Friedrich Schleiermacher hat in der Romantik mit seiner Definition von Religion für große Aufruhr und Begeisterung gesorgt. Sein Gedanke lautet, Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Ich sage das noch einmal, weil es ein so schöner Satz ist. Sein Gedanke lautet, Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Er führt aus, religiöse Erfahrung ist Gefühl und Anschauung der Unendlichkeit des Universums. Er bezeichnet Religion auch ganz einfach als Sinn fürs Universum. Das hört sich heute für uns sehr radikal und sehr aktuell an, oder?
Ja, also für mich hört sich das gar nicht so radikal an, weil ich das natürlich auch ähnlich sehe.
Ja.
Ja, und ich glaube, heute, wir sind halt schon an einem anderen Punkt. Also ich glaube, was damals radikal war, ist heute schon in eine gewisse Nähe gerückt.
Es ist eine Nähe gerückt und gleichzeitig Religion als Sinn fürs Universum auszusprechen, hat natürlich schon eine Schönheit. Und ich glaube, das, was du immer wieder ansprichst und das, was auch Kern dieses Gesprächs war, zu sehen, dass es hier einfach Seiten gibt der deutschen Denktradition, hier mit Schleiermacher, die uns sehr viel zu sagen haben und die gemeinsam mit den Abgründen dessen, was deutsche Geschichte ausmacht, wenn man die Dinge gemeinsam sieht und auch sieht, dass das keine Zufälligkeiten sind, also dass das eine mit dem anderen durchaus zu tun hat, aber dass das eine auch aus dem anderen lernen kann und dass wir in der Lage sind, hier aus beiden unsere Schlüsse ziehend weiterzugehen, wir wirklich die Chance für einen neuen Anfang haben. Und ich glaube, das ist das, was das Gespräch so wichtig macht. Das ist der Grund, warum ich mich auf diese Herbstakademie über Karma und Kreativität in Bezug auf die deutsche Kultur besonders freue. Und ja, Martin, nachdem wir schon über der Zeit sind, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich freue mich, wenn es wir...
Danke für die Einladung.
Gerne. Ja. Ich freue mich, wenn wir es im Oktober, Ende Oktober auf der Herbstakademie weiterführen können. Freue mich auch, wenn viele unserer Hörer sich animiert fühlen, dieses Gespräch gemeinsam mit uns vor Ort in Frankfurt zu führen, weil ich glaube, der Dialog ist wichtig. Herzlichen Dank aus Frankfurt.